Du willst weg von Stunden- und Tagessätzen hin zu skalierbaren Preis- und Geschäftsmodellen, aber wie findest du jetzt den richtigen Preis für deine Dienstleistung? Willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On air seit 2014. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Unternehmer, Investor und Bestsellerautor. Ich zeige dir Strategien, Tipps und Impulse, wie du rauskommst aus dem goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten, sodass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Und so darf ich heute einen besonderen Unternehmer hier im Podcast begrüßen. Er ist Autor mehrerer Bücher, wie zum Beispiel Das Ende der Tagessätze und Code for Money. Und er hat Elektrotechnik an der TU München studiert und auch ein MBA in Finance, Strategy und Innovation draufgelegt. Heute ist er spezialisiert auf IT-Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitern und hilft ihnen, unabhängig von Stundensätzen zu werden und ein profitables, nachhaltigeres Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Einnahmen aufzubauen. Ja, und so freut es mich, hier heute im Podcast zu begrüßen Alex Rammelmeier. Hallo Alex.
Hallo Mike, schön, dass ich wieder mal da bin.
Genau, du warst ja hier in der Episode schon vor längerer Zeit, als wir die Weihnachtsmann-Episode gemacht haben, deine Challenge an mich, wo ich nicht wusste, auf was ich mich da einlasse, was aber, glaube ich, hinten raus für uns beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Aber heute haben wir ein anderes Thema. Du hast ein neues Buch rausgebracht, ein Buch zu einem Thema, was ich unfassbar spannend finde, nämlich das Preisschild. Wie hänge ich da ein Preisschild dran, gerade wenn es um Dienstleistung geht? Jetzt bist du nochmal spezialisiert auf das Thema IT-Dienstleistung. Aber das ist ja nicht weit weg von den Freiberuflern generell. Erstmal so ein bisschen als Hintergrund, wie kam es dazu, dass du dazu ein Buch geschrieben hast?
Der Hintergrund war, dass ich ja schon einige Bücher zu dem Thema geschrieben habe. Und was ich aber festgestellt habe, das waren dann so eher diese klassischen Fachbücher. Und in dem Sinne haben die, glaube ich, auch gut funktioniert. Zumindest war das Feedback immer sehr gut. Also vielleicht waren auch einfach nur die Leute sehr höflich oder die, die es schlecht gefunden haben, haben nicht mit mir geredet. Aber die, die mit mir geredet haben, waren die meisten sehr angetan. Was ich aber festgestellt habe ist, und das kennst du wahrscheinlich auch, es ist ja jetzt nicht so einfach, man sagt, okay, ich jetzt nehme eine Dienstleistung und da packe ich ein bisschen rum und gebe einen neuen Namen drauf. Irgendein fancy Paket und dann klatsche ich ein neues Preisschild drauf. Also das alleine, das funktioniert ja nicht. Und die Verführung ist dann immer groß, ja, wenn man sich das anschaut und dann ein paar Case Studies nimmt, ein paar Beispiele, so eine Step-by-Step-Anleitung kriegt, dass man dann das Gefühl hat, ah, so mache ich das, ja, wie wenn ich mir auf YouTube ein Video anschaue, wie ich halt eine Dichtung beim Wasserhahn wechsle. Und dann kommst du aber drauf, das funktioniert nicht. Kunden steigen nicht drauf ein, da kriegst du Gegenwind und dann denkst du dir, ach Mist, bei mir funktioniert das nicht. Das funktioniert deswegen nicht, weil du meistens mehrere Voraussetzungen brauchst. Das ist halt ein Puzzlestück in mehreren, die zusammen spielen müssen, im Konzert spielen müssen, das Ganze funktioniert. Und jetzt dachte ich mir, das ist jetzt schwierig, weil wie fängst du da an, ja, jemanden alles zu erklären von Adam bis Eva und du musst da so wie bei einem Motor verschiedene Teile zusammen haben, damit das endlich einmal zum Starten bringst. Dann dachte ich, das ist zu kompliziert. Also habe ich eines gemacht. Ich habe eine Geschichte geschrieben. Also es ist jetzt wirklich eben so eine Story, wo die Hauptperson genau dort anfängt, wo die meisten anfangen. Ja, die haben halt ein Unternehmen, das ist eine Weile gut gelaufen und jetzt kommen diese ganzen Schwierigkeiten, die die meisten meine Klienten und deine kennen. Die kommen jetzt alle, man versucht dagegen zu steuern, versucht ein paar Dinge zu machen, die funktionieren nicht, man kriegt da Rückschläge und jetzt steht man da und denkt sich, was mache ich jetzt? Und dort fängt diese Geschichte an und dann entwickelt sich das quasi mit einem Spannungsbogen und so wirklich Step by Step hin. Das heißt, das Ziel war, ohne dass du jetzt gleich in diesen Umsetzungsmodus und How-to-Do-Modus fällst, lies er das einfach mal durch. Dann kriegst du, glaube ich, ein Gefühl für die ganze Reise und dann kannst du dich entscheiden, ist das was für mich oder nicht.
Genau. Jetzt hast du ja verschiedene Ansätze, einen Preis zu bestimmen. Ja? Ich habe ja den mit dem wertbasierten Ansatz. Das ist so den ich gerne fahre in meinem Product-as-Service-Kontext. Aber was ist so das Erlebnis oder was sind so zwei, drei Tipps, die du daraus aus der Basis geben kannst, wenn es um das Thema Preis geht? Wann macht was Sinn? Weil eins sind wir beiden uns sehr einig, Zeit gegen Geldtausch ist die schlechteste Variante.
Zeit gegen Geld ist für die meisten die schlechteste Variante. Ich würde jetzt mal fairerweise sagen, wenn du heute anfängst, mal vom Start weg und du haust dich mal in die Selbstständigkeit, allein als Freelancer, dann ist das vielleicht gar nicht die allerschlechteste Variante, weil es ist halt einfach. Niemand muss erklären, jeder versteht's. Du brauchst kein Produkt, du brauchst eben nicht so wie bei dir ein Product as Service. Du gehst mal kein Risiko ein und damit kannst du mal ein bisschen losfahren. Das Problem ist, wenn du allerdings damit losfährst, wann genau switchst du denn um? Ja, irgendwann wird es halt schwierig, weil dann hast du einen Haufen Kunden und zu denen dann irgendwie hingehen und sagen, hey Leute, wir machen jetzt alles ganz anders. Ja, dann heben die erstmal die Augenbrauen und sagen, was geht da vor? Ja, deswegen ist halt die Schwierigkeit, wenn du anfängst mit diesem Zeit-gegen-Geld-Modell, ist ein bisschen wie beim Fahrrad, dann hast halt die Stützräder dran und wann genau machst du die weg? Ja, dieser Moment, die dann abzunehmen, der fühlt sich halt einfach nicht gut an und deswegen schieben viele diesen Moment dann ewig lang raus, bis halt irgendwann der Frust zu groß ist und sagt, ich muss jetzt was ändern, ja, und dann macht man es halt. Die Alternativen, die du jetzt hast, und das ist vielleicht jetzt bei meinen Klienten ein bisschen anders, die meisten haben ja ein Unternehmen, die haben 30, 50, vielleicht 100 Mitarbeiter, die haben vielleicht Technologien, die haben ein bisschen Infrastruktur, da geben sich jetzt ein paar mehr Möglichkeiten. Und jetzt würde ich mal sagen, es gibt weiterhin diese typischen Sachen, wo man Zeit gegen Geld verkauft, also das heißt, ich verrechne Stunden oder ich mache ein Fixpreisprojekt, das aber in Wirklichkeit meistens auf Stundenbasis kalkuliert ist. Ich ersetze dann einfach die geleisteten Stunden einfach durch geschätzte Stunden und haue einen Sicherheitsbuffer rauf. Damit haben viele schlechte Erfahrungen gemacht und ich halte das auch nicht für ein gutes Modell. Und dann hast halt noch diese Variante, dass du sagst, okay, ich mache halt so eine Art Retainer. Das heißt, ich habe halt einen Kunden und mit dem habe ich eine Vereinbarung, dass ich ihm jeden Monat 20 Stunden verkaufe oder so. Das löst vielleicht dieses Problem der langfristigen Planung und du bist einmal, hast einen höheren Sicherheitsfaktor. Das Geschäftsmodell selber und die ganzen Probleme, die du mit hast, kriegst du immer noch nicht weg. Ja? Also Alternativen sehe ich und das ist, und einer der, die ich wirklich einer der besten zum Anfang voll, das ist natürlich genau dein Element, sind natürlich Product as Services. Ich fange mal an mit einer Dienstleistung, eine, die ich immer wieder mache und versuche da mal eine Art Paket draus zu machen, ein Produkt. Ja, und da brauche ich jetzt in diesem Podcast sicher nichts weiter drüber verlieren. Dann gibt es vielleicht so eine Art Pay-per-Use-Modelle. Das heißt, da habe ich meistens eine Kombination aus Dienstleistungen, die ich verkaufe, aber mit einer Grundleistung. Also ich sage jetzt mal, bei uns ist das vielleicht so, da haben Kunden Infrastruktur oder da haben die Kunden haben halt Daten zum Beispiel, die sie zur Verfügung stellen. Und jetzt möchte da jemand darauf zugreifen und dann erlaubst du mal sozusagen den Zugriff darauf kombiniert mit einer Dienstleistung. Das heißt, da kannst du unter Umständen sehr interessante Modelle machen. Dann gibt es noch das Thema Value-Based Pricing und das ist ein bisschen schon die Spezialität bei uns. Das heißt, du versuchst hier den Wert deiner Leistung zu verkaufen. Das heißt, was ich mir überlege, das Preisschild, das ich irgendwo drauf klatsche, das hat nichts mit dem zu tun, was ich tue, sondern mit dem, was ich glaube, was es der anderen Person wert ist. Und das braucht meistens im Kopf schon einen Shift, weil das heißt, das Preisschild klebe ich effektiv nicht auf mein Produkt, nicht auf meine Leistung, sondern eigentlich klebe ich das Preisschild auf den Kunden. Das bedeutet, dass tatsächlich zwei unterschiedliche Kunden für genau die gleiche Leistung völlig unterschiedliche Preise zahlen können. Und da natürlich gehen halt viele Fragen hoch. Aber vielleicht illustrieren wir das später mal an einem Beispiel. Und die vierte Variante, das ist das Subscription-Modell. Das ist auch, ich habe nur so ein bisschen wie Netflix, halt mit der Dienstleistung, die man dahinter hat. Vielleicht ist das ja bei dir auch so ähnlich, da ist ja so eine Mastermind, das hat ja so einen ähnlichen Touch. Das sind zwar bestimmte Leistungen, aber bei einer Subscription hast du quasi so ein bisschen eine Flatrate dabei. Das heißt, du könntest sagen, hey, ich möchte hier mit dem Mike zusammenarbeiten, du möchtest hier weiterkommen, das ständig fragen. Kauf dir hier bei mir das Mike Pfingsten Product as Service, Abo kostet x Euro pro Monat, Wann immer du mich anrufen willst, ruf mich an. Wenn du mir was schicken willst, schick mir was. Wenn du von mir einen Workshop, ein Template haben willst, kannst du alles haben, ja, und fertig. Das heißt, der Unterschied zum Retainer ist, du verkaufst nicht deine Arbeit, sondern du verkaufst halt wieder eine bestimmte Grundlast und hast völlig unabhängig. Wenn der Kunde nicht anruft und gar nichts will, den ganzen Monat zahlt er klar viel. Wenn er sehr viel dich beansprucht, zahlt er klar viel. Das wäre mal so die Modelle, die ich für die sinnvollsten halte, über die man dann nachdenken kann.
Ja. Gerade die beiden letzten, die du genannt hast, finde ich super, super spannend. Ja, also Value-Based würde ich wirklich gleich mal gerne in der Praxis reingehen, aber zu dem Subscription-Modell, ja, das sehe ich auch. Ich habe das im Ingenieurbüro damals sogar gehabt. Ich habe ja dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering gehabt als Product-as-Service. Das lief über 12 Monate mit einer ganz klaren Roadmap, wie ich die da durchgeführt habe, sodass sie nach 12 Monaten ja alleine laufen können. Das war mein Versprechen. Und dann haben die mir 4.500 Euro pro Monat, jeden Monat gezahlt. Und das Einzige, was ich versprochen habe, ist, einmal pro Woche zu einer festen Uhrzeit gibt es einen Zoom-Call. Und falls ihr da drunter noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Aber eigentlich war dieser Regeltermin das, was ich hauptsächlich versprochen habe. Plus Zugang zu Lastenheft, Online-Bibliothek und so weiter, was ich da alles hatte, mit den Inhalten. Aber im Grunde völlig bei dir, dieses Subscription-Modell funktioniert sehr gut, wenn du über einen längeren Zeitraum ein Leistungsversprechen lieferst oder im längeren Zeitraum ein Problem löst. Mentoring, gutes Beispiel. Aber was ja so richtig knifflig ist, und du sagtest es ja eben auch, ist dieses Value-Based Pricing, wertbasierte, du hast es so schön formuliert, dieses, ich mache jetzt nicht mehr das Preisschild an mein Produkt, an meine Dienstleistung dran, ich mache das Preisschild an den Kunden. Und das ist, erlebe ich selber auch bei mir im Workshop, das hast du mit Sicherheit bei dir auch viel Erfahrung mit deinen Kunden, das ist wirklich ein Umparken im Kopf, ja, weil es wirklich anders ist. Also bei der Subscription mache ich auch noch ein Preisschild an meinen in irgendeiner Form geartete Leistung, die ich dann über einen längeren Zeitraum mache. Ne? Steuerberater haben eine klassische Subscription, wenn es um das Thema monatliche Lohnbuchhaltung und Vorsteueranmeldung und so weiter, also das, was so klassisch, da kann man relativ easy einen Preis dran machen und gucken, passe ich im Marktsegment, passt das mit meinen Kosten, habe ich auch Profit. Aber beim Value-Based, das ist wirklich komplett umpacken. Das war bei mir damals 2015 auch so ein Riesenschiff, den ich gemacht habe. Und da würde ich mal ein Praxisbeispiel gerne reingehen. Was ist erstmal grundsätzlich, glaube ich, das, was wir uns bewusst machen müssen, wenn wir sagen, ich gehe jetzt ins Value-Based Pricing, also wertbasierten Preis für meine Dienstleistung?
Also das, was vielen schwerfällt, ist ja genau das, was ist denn das meinem Kunden wert? Weil die Frage kannst du ja selten den Kunden einfach stellen, weil er weiß es ja oft selber nicht und viele Werte, die sind jetzt auch nicht in Euros zu bewerten. Ja, wie viel ist Sicherheit wert? Ja, wie viel ist einfach Convenience wert? Wie viel ist einfach einfacheres Management wert? Was ist es wert, weniger Konflikte zu haben? Ja, da ein Preisschild dran zu hängen, ist jetzt nicht so einfach, aber das muss ja nicht akkurat sein. Ne? Machen wir mal ein Gedankenexperiment, weil auch hinter solchen Intangibles schaffen es Leute meistens selbst, einen Preis hintendran zu hängen. Stell dir mal vor, du bist jetzt auf der Suche und denkst, ich möchte mit meiner Familie mal ein bisschen was machen mit den Kids und die wünschen sich irgendwas. Und jetzt komme ich daher und sage, du Mike, ich habe da was für dich. Gespensternacht irgendwo hier in der Schlucht. Ja, da kommst du hin und dann mit Laternen durch und da sind ein paar Leute und die verstecken sich dort und dann gehen wir da durch. Ist alles jetzt nicht so schlimm, aber so ein bisschen spooky Feeling. Und danach gibt es halt noch was zu essen und Lagerfeuer und hin und her. So, und jetzt hast du eine Vorstellung, ja, und jetzt könntest du sagen, um Gottes Willen, so ist wirklich keinen Fall. Oder könntest du sagen, du, das klingt schon interessant. Wenn ich dich jetzt frage und sage, wie viel würdest du dafür bezahlen, dann tust du jetzt vielleicht schwer, eine Zahl zu nennen. Wenn ich jetzt einmal sage, alles zusammen 200 Euro, dann kannst du jetzt sehr schnell sagen, ja oder nein.
Ja.
Würde ich das ausgeben? Kann ich mir das vorstellen? Gut, vielleicht hast du noch ein paar Details fragen, aber grundsätzlich kommst du sehr schnell dorthin. Ja? Also das heißt, das erste Mal die Frage ersetzt, was ist es wert mit? Ist es dir so viel wert? Ja? Und die Frage musst du halt jetzt natürlich ein bisschen geschickt stellen. Das heißt, man kriegt auch diese Sachen schon gebacken, wo du sagst, du musst ja nicht genau wissen, wie viel es dem Kunden wert ist, weil dein Ziel ist ja sowieso nicht so viel zu verlangen, wie es ihm wert ist, sondern deutlich drunter, nur halt eine viel höhere Zahl. Und jetzt gehen wir am besten mal in ein schön plakatives Beispiel von einem Kunden von mir. Die hatten, Was die machen, sind Dienstleister für Skigebiete. Das heißt, die kommen dort und stellen halt auf Sensoren auf und dann haben sie KI, viele Daten, Meteorologie, alles Mögliche. Und deren Angebot ist, wir helfen dir, perfekte, bestmögliche Pistenqualität, Schneequalität zu haben bei möglichst wenig Ressourceneinsatz mit eben schlauer Technologie, guter Beratung, Erfahrung und so weiter. Und was die hatten, war halt Schwierigkeiten, das rüberzubringen. Und hauptsächlich natürlich aus dem Grund, ich komme ja jetzt auch aus den Tiroler Bergen, ja, ich kenne solche Leute, die in solchen Skigebieten arbeiten, das sind Leute, die machen diesen Job seit 20 Jahren, das sind auch gestandene Männer in der Regel, das sind keine Berater, das sind nicht Leute, die den ganzen Tag am Laptop arbeiten, die haben oft noch einen Nebenjob und machen halt im Winter da noch diesen Pistendienst und da kommst du jetzt her mit so einem high sophisticated Zeug, irgendwie am besten noch in Beraterkleidung oder und dann triffst auf die Leute, denkst sich, und du willst mir jetzt erklären, wie ich hier meine Piste, auf der ich seit 20 Jahren bin, beschneiden soll. Ja, das funktioniert einfach nicht so richtig gut. Ja. Und deswegen hatten sie halt viel Schwierigkeiten, einmal zu erklären, was das bringt und ihre Leistung zu erklären und vor allem auch den Preis. Ja. Die hätten so ein Paket im Kopf, 20.000 Euro kostet das eben. Und das war sehr, sehr schwer. Und jetzt haben wir das einfach mal umgedreht und dann gesagt, was wollen denn diese Leute auf dem Skigebiet? Ja, stellen wir uns, versetzen wir uns mal in die Reihen. Was sind das? Die haben eine große Verantwortung. Ja, die müssen hier dieses Skigebiet rentabel kriegen. Das sind unglaublich hohe Fixkosten, die du da hast. Da bist du abhängig von vielen Variablen. Und alle machen dir Druck. Ja? Die Hoteliers im Dorf machen Druck, weil wenn die sehen, die Piste auf der Webcam ist nicht schön, dann stornieren die ersten Gäste schon und dann drehen die schon durch. Du hast natürlich insgesamt die Leute im Dorf. Du hast natürlich immer so ein bisschen diese Kirchturmpolitik. Du musst den schöneren Schnee in den Nachbarort haben, weil die sind ja hier in Konkurrenz. Das ist natürlich auch dein persönlicher Anspruch, dass das alles gut funktioniert. Dann sagst du, okay. Deswegen, wir haben das mal umgedreht und gesagt, schau mal, unser Angebot ist, wir helfen dir, ja, wir geben dir hier die Unterstützung und helfen dir bei deiner Arbeit, damit du früher aufsperrst als die anderen, schöner Schnee hast als der Nachbarort, den ganzen Stress wegkriegst von den Leuten, die sich bei dir beschweren, dass das einfach nicht schön genug ist, ja, dass deine Saison länger geht als die von jedem anderen. Jeder Tag mehr bringt dir ja richtig zigtausend Euro, weil die Kosten sind irgendwann mal die gleichen. Und all das kriegst du für ein Fünftel von dem Geld, was wir dir an Strom- und Wasserkosten einsparen. Weil all das kriegst du für 100.000 Euro. Das heißt, wir haben den Preis verfünffacht, aber haben dem erklärt, schau, du kriegst alles, was du willst, das ganze Zeug, ja, und nicht, wir schreiben es dir vor, wir helfen dir einfach, deinen Job besser zu machen und damit sparst du auch noch viel Geld, ja, weil, wenn wir jetzt deine Daten vergleichen mit Nachbarorten, wissen wir, dass deine Energie, die Energiekosten und die Wasserkosten, die wir dir einsparen, eine halbe Million sind. Und die Erfahrung war dann plötzlich, ich habe meinen Preis verfünffacht und das Einzige, was der Kunde dann wissen wollte, ist, ob er eh erst dann bezahlen muss, wenn er sein Geld kriegt. Weil er hat jetzt so viel Geld nicht. Ja? Naja, easiest sale ever. Und ich glaube, das drückt schon mal aus. Ja? Du bepreist plötzlich ganz was anderes. Und was du versuchst, ist im Kopf den Vergleich von deinem Preisschild woanders hinzuschieben. Weil ein Preis für sich alleine macht überhaupt keinen Sinn. Wenn wir jetzt eine Leistung hören, die wir nicht kennen, und da ist eine Zahl dran, 17.000 Euro, 38.000 Euro, 75 Euro, verstehen wir nichts. Wir müssen das vergleichen mit etwas anderem. Und wenn ich als Anbieter keinen Vergleich dem Kunden nahelege, dann weiß ich nicht, womit der das vergleicht. Der vergleicht das halt mit einem anderen Berater. Völlig egal, ob das jetzt völlig absurd ist. Der vergleicht das vielleicht im schlimmsten Fall mit seinem eigenen Stundensatz, der möglicherweise nicht so glorreich ist. Der vergleicht das plötzlich mit, der kauft hier eine Software, der vergleicht das plötzlich mit einer anderen Software, die irgendwann mal gekauft hat, was absurd ist, aber er hat halt nichts anderes. Und dann schaut es im Vergleich vielleicht schlecht aus. Das Ziel ist also immer, einen Wert darzustellen, der im Kopf des Kunden, wie in unserem Beispiel, eine halbe Million mindestens ist. Bloß ein Haufen Sachen. Und dann sagst du, all das kriegst du für 20% von dem, was ich dir wahrscheinlich spare. Und jetzt ist es plötzlich, diese Zahl wirkt plötzlich klein, ist auch logisch erklärbar, macht jetzt überhaupt keinen Schrecken mehr, sondern plötzlich denke ich, boah, das ist ein gutes Geschäft.
Ja, du hast ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen und die halte ich für unfassbar entscheidend. Das eine ist, und das unterscheidet uns als freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer von dem Freelancer, wir müssen uns bewusst machen, mit unserer Expertise stiften wir einen Nutzen. Also klassisch, wir als Unternehmen stiften einen Nutzen mit unserer Leistung für den Kunden. In deinem wunderschönen Beispiel am Ende ja Energiekosten reduzieren. Ja, ne, Wasser, Strom, ne, und die Nebeneffekte, aber die kann man ja immer schlecht bepreisen. Du hast die schönere Piste, aber was willst du da für einen Wert dranhängen, ist schwierig, ja. Oder der weniger Hoteliers klingeln bei dir dann in der nächsten Skisaison. Ja, aber das ist ja eine sehr, sehr gute Basis, sagen, ich mit meiner Dienstleistung stifte einen ganz klaren Nutzen. Ich kann dir garantieren, du wirst 500.000 Euro in der Saison allein an Strom und Wasser sparen durch den intelligenten Einsatz. Das ist definitiv schon mal ganz wichtig, diesen Schritt zu machen. Der zweite Schritt, den du gemacht hast, und den finde ich auch super cool, eben zu sagen, hey, ich gehe nicht auf den Wert, den ich eigentlich rein wirtschaftlich in Summe stifte, ne? Sondern ich gehe jetzt nur auf 20% des Wertes, dann ist es für den Kunden viel einfacher von der Entscheidung her, eigentlich ist das ein gutes Geschäft. Ob das jetzt 20% sein müssen oder 50%, ja, da kann man sich jetzt dann wahrscheinlich so ein bisschen austarieren. Ja, ich habe super gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich nicht ganz sicher ist, vor allem wenn man sich nicht sicher ist, diesen Umstieg zu machen von dem goldenen Zeit gegen Geld Geschäftsmodell in einem Product as Service mit einem Festpreis, einem wertbasierten Festpreis, dann lässt es sich ja ganz gut an zu sagen, hey, eigentlich komme ich auf 100.000 Euro, bei 500.000 Euro Ersparnis, jetzt mal in deinem Beispiel, aber mir ist diese Zahl so unfassbar groß, ich traue mich das nicht zu sagen, aber 20.000 würde ich mich trauen. Und da sind wir bei deinem 20% Beispiel und dann mache ich beim nächsten Kunden mal ein Double It, mal gucken, ob ich mit 40 durchkomme. Ja, und oh Wunder, meistens geht das. Ja, und dann kann ich beim nächsten Kunden sagen, oh ja, dann mache ich nochmal ein Double It. Ja, und oh Wunder, das funktioniert. So bin ich damals bei meinem Mentoring auf diesen monatlichen Betrag von 4.500 gekommen. Weil wie kann ich jetzt einen Wert? Ja, die werden Systems Engineering in ihrer Produktentwicklung jetzt demnächst leben können. Okay. Nein, ich werde nicht Tool-Landschaft bespielen. Das ist ihr Bier, nicht mein Bier. Ich mache das meisterliche Handwerk für sie. Also bringe es ihnen bei, also zeige es ihnen, wie ich es gemacht habe. Das heißt, ich zeige ihnen auch, wie sie mit solchen Tools umgehen können. Aber welches Tool und so weiter. Ne? Also wie machst du da ein Preisschild dran? Und so bin ich damals im Mentoring wirklich, habe ich über das Double It gearbeitet am Ende und habe gemerkt, so, oh ja, bei vielen halb 1.000 Euro pro Monat, Fexpreis und dieser klar definierten Leistung, kommen wir offensichtlich in dem Wertegefüge beim Kunden dahin, wo er hin will, weil für ihn ist klar, das sind große Projekte, 5 Millionen, 10 Millionen Euro Projektbudget, da ist das dann überschaubar. Also das sind zwei ganz wichtige Punkte, die ich total genial finde, die du angesprochen hast. Wirklich sich das bewusst zu machen, was für Nutzen stifte ich und wie kriege ich hinterher auch den Schritt hin, diesen Preis zu verargumentieren an den Kunden.
Also alles, was du sagst, macht Sinn. Ja, also das heißt, wenn du wirklich unsicher bist, na gut, dann fang halt mal mit dem Preis an, den du dich traust. Tatsächlich ist der fast immer zu gering. Durch die Bank fast immer. Und die meisten Kunden sind völlig überrascht, was Kunden, wenn man es umdreht, bereit sind zu bezahlen. Ja, also ich habe tatsächlich Kunden, die ich auch langfristig betreue, die kommen dann mit Angeboten und sagen, das würde ich dem Kunden verkaufen. Hier, das ist der Preis, den ich aufrufen würde, zum Beispiel eine Viertelmillion für so eine größere Software. Ich könnte mir vorstellen, da ist noch mehr drin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich traue mich auch nicht richtig, weil das ist ja ein Kunde, zu dem will ich eine Beziehung haben. Ich will nicht, dass der schlecht über mich denkt, dass ich ihn abziehen will und über den Tisch ziehen will. Das will ich alles nicht. Also wie könnte ich das machen? Und dann baust du einfach die Leistung um. Und was wir dort zum Beispiel festgestellt haben, also was immer wieder vorkommt, du kriegst plötzlich 100.000 Euro mehr für die gleiche Leistung. Also statt 250 plötzlich 370.000 Euro. nur weil du es anders argumentierst. Und in dem Beispiel vorher, ja, also das Schönste ist immer, ich gebe den, wie in diesem Beispiel mit dem Skigebiet, ich gebe den Kunden, was sie wollen. Was sie wirklich wollen, ist diese Anerkennung, schönstes Skigebiet, tollen Job machen und so weiter. Das wollen sie wirklich. Das ist schwer zu bepreisen, deswegen ist das Einfachste natürlich, all das kriegst du quasi gratis, weil meine Leistung, die holst du dir mit was anderem rein. In diesem Beispiel ist es sogar noch schön, weil ich sage, ich kann dir auch noch um Vielfaches an Kosten sparen. Müsste gar nicht sein, wenn ich dem sagen könnte, das kriegst du alles und es kostet dich nichts, weil das, was ich dir koste, die ganze Arbeit, die holst du dir an Strom- und Energiekosten 1:1 wieder rein. Das würde genauso gut funktionieren. Ja, weil dann merkt jemand, oh ja, das ist klasse, dann habe ich das, was ich will und kann es rational ganz einfach argumentieren. Jetzt ist es natürlich so, dass ich manchmal, der größte Faktor, ja, der den Kunden abhält, ist die Unsicherheit. Wird das funktionieren? Kriege ich danach wirklich das? Realisiert sich dann dieser Vorteil durch diese Software, diese Dienstleistung, nicht mehr vorstellen? Wenn ich heute als Kunde wüsste, ja, das realisiert sich hundertprozentig, ich kriege dieses Versprechen, ich arbeite jetzt mit dem Mike zusammen, der baut mir ein Product as Service und das wird hundertprozentig funktionieren, dann könntest du mit dem Preis dramatisch nach oben gehen, weil der Kunde wird ja sagen, ja, das ist, ich muss dieses Service ja nur 5-mal verkaufen und dann habe ich alles wieder drin. Ne? Jetzt ist aber natürlich der da und denkt sich, ja, aber was nicht? Ja? Dann nicht nur gebe ich das Geld umsonst aus, dann blamiere ich mich, das ist unangenehm und so weiter. Und das hält die Leute jetzt zurück. Und das heißt, was wir deswegen, warum fange ich oft gerne mit 20% an? Weil dann baust du mit dem Kunden einen Value Case auf und sagst, schau, ich glaube, das bringt dir so viel Geld. Und darauf komme ich jetzt aufgrund von den Informationen, die ich von dir habe. Glaubst du dran? Und dann sagt der Kunde, ja, eigentlich klingt das schon logisch. Aber du merkst, es ist so ein bisschen sich Unsicherheit drum. Und dann sagst du, komm, mach mal eins. Wir nehmen jetzt einfach den Worst Case an. Ja, wir wollen ja sicher für dich rechnen. Wir nehmen die Hälfte von dem, ja, damit du auf der sicheren Seite bist. Und dann sagt, ja, das ist gut. Und dann denkst du, ja, das wird schon passen, oder? Und dann sagst du, ach komm, wir wollen ja, dass das hundertprozentig für dich passt. Wir nehmen jetzt nochmal die Hälfte von der Hälfte. Wir nehmen jetzt den Worst Case vom Worst Case an, ja. Und dann ist der Kunde in der Regel überzeugt. Also ganz ehrlich, wenn wir das nicht mal schaffen, ja, ich meine, das wäre ja wirklich, Das kann fast nicht sein. Ja, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und dann bist du immer noch auf einem Wert, der höher ist als der Preis, den du ansetzt. Und damit hast du halt ganz viel Risiko aus dieser Entscheidung rausgenommen und deinen Value Case praktisch oben aufgebaut und dann argumentiert, komm, wir bauen jetzt einen Sicherheitspuffer nach dem anderen für dich ein, dass zum Schluss, auch wenn wirklich viele Dinge schiefgehen, wird es für dich immer noch ein Geschäft. Und dann, idealerweise, wenn du es gut gemacht hast, hat jetzt jemand das Gefühl, also jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was alles schiefgehen muss. Ich glaube, das machen wir jetzt.
Ja. Das ist ein wunderschönes Beispiel und das ist die logische Konsequenz, die du gerade gezeigt hast. Wenn wir diesen Schritt gehen, dann können wir ein Garantieversprechen abgeben. Das ist ja am Ende, in dem Fall hast du ein Garantieversprechen. Wir garantieren dir, dass es im Worst Case trotzdem sich für dich rechnet. Als du das gerade erzählt hast, ist mir das eingefallen, genau das habe ich 2015 ja mit dem Lastenheft gemacht. Ich habe ja das Problem gehabt damals, ich habe denen ja in 2 Wochen ein vollständiges freigegebenes Lastenheft auf den Tisch gestellt. Riesenthema, weil die sind es gewohnt, nach 6 Monaten, wenn überhaupt, irgendwas zu haben, was sich vielleicht Lastenheft nennt. Wieso kann der Kerl das in 2 Wochen und garantiert auch noch Vollständigkeit und garantiert auch noch freigegeben? Ja, das kann nicht mit Rechten zugehen. Das war mein großes Problem damals 2015. Was ich aber auch wusste, ich habe ja diesen wertbasierten Festpreis dran gemacht, ne? 5 Millionen Euro Projektbudget, 1,5 Millionen Euro Risiko, was wir eigentlich im Projekt haben, gibt es verschiedene Maßnahmen, in der Regel 3. Ja, eins davon ist Lastenheft, also ne, Drittel, Lastenheft 500.000 Euro, 80-20 Regel, Inhalt kommt von denen. Ich bin der Methodiker, der Meister des Fachs, macht daraus ein wirklich professionelles Dokument. In der Regel gibt es 4 bis 5 Stände des Lastenhefts, teilen wir es nochmal durch 5, sind wir bei 20.000 Euro Wert auf meiner Seite. So, das war ja meine Kalkulation, wie ich herkam. Das war auch für die völlig nachvollziehbar. Trotzdem haben die da gestanden und haben gesagt, ey, wie kann der das in 2 Wochen, wenn wir das nicht in 6 Monaten können mit unserer Mannschaft? Und dann bin ich hingegangen, habe gesagt, weißt du was, wir machen Folgendes. 50% Vorkasse, aber immer gesetzt. Die zweite Rechnung, ich wette darauf, dass ich das hinkriege bei dir, Kunde. Die zweite Rechnung stelle ich nur, wenn wir nach 2 Wochen mit einem vollständigen und freigegebenen Lastenheft durch die Tür gehen. Das ist eine andere Form der Garantie. Du hast jetzt die Garantie über die wirtschaftliche Kalkulation gemacht. Ich habe die Garantie über eine Wette gemacht. Ich bin mit denen eine Wette eingegangen und plötzlich funktionierte das. Ja. Gut, und irgendwann kam ich dann an einen Punkt, dass ich das rumsprach. Der Pfingsten kann das wirklich in 2 Wochen. Und dann war diese Garantie so nicht mehr notwendig, weil ich hatte jetzt genug Cases, und das ist ja das, wo du auch ein Stück weit auch mit den Gedanken hin wolltest. Ich habe jetzt genug Cases, ja wirklich, das funktioniert. Nach 2 Wochen liegt dann vollständiges freigegebenes Lastenheft. Genauso ist es heute mit meinem 2-Tages-Workshop. Ja, das funktioniert. Ich gehe nach 2 Tagen mit einem vollständigen Product or Service hier durch die Tür und kann sofort auf die ersten Kunden los. Also, ne, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den wir gerade am Anfang machen können. Wir können uns überlegen, was können wir für Bonis dazu packen, die einfach den Wert nochmal gegensteuern. Ja? Also in deinem Fall mit dem Skigebiet könnte man noch sagen, als Boni, da gibt es noch ein Jahr Reporting dazu oder was auch immer, ja, gratis. Schönheitsreporting, weiß nicht, ob man sowas messen kann, aber vielleicht wirklich, ja, kann, ne, muss man vielleicht ein bisschen kreativ werden, kann man mit Sicherheit was Schönes rausmachen. Oder eben eine Garantie. Und deine Garantie war jetzt einfach relativ einfach eine Möglichkeit zu sagen, ich garantiere, wir werden auf jeden Fall den Worst Case des Worst Case sicher schaffen. Oder bei mir halt die Wette drauf, wenn ich das nicht schaffen würde, werde ich die zweite Rechnung nicht stellen. Und das ist ein wunderbares Vehikel.
Ja, also garantieren und so eine, was du da machst, ist natürlich in irgendeiner Form eine Garantie, ne, weil jeder sagt, okay, ja, man zweifelt, kann der das wirklich? Und dann gehst du her und sagst, ja, ich kann das und pass auf, ich gehe mit dir jetzt sozusagen eine Wette rein. Wenn ich es nicht kann, dann ist es nicht nur blamabel, sondern auch wirklich kein gutes Geschäft für mich. Und damit wird das Ganze natürlich plötzlich schon viel glaubwürdiger. Und das mache ich ja bei manchen Sachen hier auch. Ja. Wenn jemand mal anfangen will und sagt, ich brauche erstmal eine Positionierung, oder ich erkläre dem, nein, du brauchst erstmal eine Positionierung. Ja, weiß ich nicht, hin und her, kann ich mir wenig darunter vorstellen. Und dann sage ich, ja, schau hier, das ist es, hier ist ein Paket, das dauert genau 2x2 Stunden innerhalb vom Monat, dann musst du ein paar Hausaufgaben machen und dann kriegst du das. Und wenn dir das nicht gefällt, dann gebe ich dir dein Geld zurück. Fertig, du musst nicht mal erklären, warum, ist mir völlig egal. Einfach um klar zu machen, wenn du glaubst, das könnte was Wertvolles für dich sein, wenn du den Preis irgendwie hier für dich rechtfertigen kannst und dich jetzt einfach zurückhältst und denkst, ist das das, was ich will? Ist das das, was ich brauche? Dann hier, den nehme ich dir weg. Ja, dann mache ich auch ein bisschen Theater rum und sage, bitte, du musst dich nicht zurückhalten. Auf gar keinen Fall will ich, dass du einfach höflich bist und dir dein Geld dann nicht zurückholst. Kannst du es machen? Ich bin nicht bumpig, nix. Mach das, ja. Weil das heißt einfach, ich konnte dir nicht helfen. Fertig. Wieso soll ich dann ein Geld dafür bekommen? Ja? Und das ist gerade, wenn du jetzt Kunden hast, die etwas machen, was sie so noch nie gemacht haben, dann ist die Unsicherheit oft der entscheidende Faktor. Wird das wirklich gehen? Oft klingt der Deal einfach zu gut. Manchmal auch. So schnell geht das. Und das alles dabei, wirklich. Und das wird funktionieren. Und ich habe danach tatsächlich das, was ich mir hier vorstelle. Und du sagst, ja, 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 und die Leute können es immer noch nicht glauben, dann musst du irgendetwas schaffen, um diese Sicherheit wegzunehmen. Und natürlich, deinen Erfolg stark daran zu binden, das erhöht dann einfach die Glaubwürdigkeit, weil die meisten Leute würden dann denken, also, ja, dann glaubt der es ja selber, oder? Weil sonst würde er es ja nicht machen. Und natürlich glaubst du dran. Und hier ist die Schwierigkeit, ja, die ich oft sehe. Viele trauen sich, ja, diese Garantie nicht zu übernehmen. Weil sie sagen, ja, da können ja 100.000 Dinge passieren und die Kunden wollen dieses und jenes und so weiter. Ja, und das stimmt, wenn, natürlich, wenn du Dinge machst, die du vielleicht gar nicht machen solltest, weil du einfach sagst, okay, ich mache das jetzt und ich hoffe, es kommt halt raus. Ja. Ich bemühe mich, aber ich kann das Ergebnis nicht garantieren. Ich sage jetzt wie bei meinen Kunden, ja, wenn du jetzt hergehst und Kunden versprichst, du entwickelst jetzt eine Software, die du noch nie entwickelt hast, in einem Thema, in dem du nicht drin bist, in einem Umfeld, wo du noch nie warst, beim Kunden, den du noch nicht hattest, mit teilweise Technologien, die neu sind, dann könnte ich jetzt schon hinterfragen, ja, ist das überhaupt wirklich seriös, das zu machen?
Ja.
Ja, weil nur, dass du seit 10 Jahren Software entwickelst, heißt noch nicht, dass du das kannst. Das heißt, du drückst ja eigentlich selbst deine eigene Unsicherheit aus, ob das wirklich am Ende so funktioniert. Dann sagst du, ja, warum soll denn der Kunde das tragen, dieses Risiko? Und das Zweite, das sind dann einfach die Sachen, wo die Leute zwar überzeugt sind, dass sie mit ihrer Arbeit dahin kommen, aber halt die Rahmenbedingungen das Gefühl haben, da kann ich zu wenig kontrollieren. Aber das ist ja etwas, was du ja auch zum Beispiel machst, sagst, ja, du musst ja, du kannst ja Dinge schon ausschließen, du kannst bestimmte Voraussetzungen verlangen, du kannst bestimmte Sachen einfach mal begrenzen oder Sachen einfach dem Kunden wegnehmen oder dem Kunden auch erklären, überleg dir jetzt schon, das und das und das kannst du danach nicht mehr machen, ja, wenn wir diesen Deal eingehen. Ist das für dich in Ordnung? Und das ja eben das Wesen eines guten Product as Service oder auch eines guten Value Pricing Pakets, dass du eben schon die Rahmenbedingungen so schaffst, dass du sagst, alles, was völlig unkontrollierbar ist und mein Deal komplett zerstören könnte, das muss ich auch irgendwie kontrollieren können. Ja, weil, weiß ja nicht, ich muss nicht alles tun, was der Kunde sagt. Und am Ende des Tages, ich darf auch einen Kunden ablehnen.
Ja.
Ich muss nicht jeden nehmen, der sagt, hey, ich habe gesehen auf Ihrer Webseite so ein tolles Paket, ich würde das gerne haben. Und du stellst nach 5 Fragen beim Kunden fest, oh mein Gott, da sind nicht mal die Basics da, die ich brauche. Dann gibt es kein Recht, dieses Kunden, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen. Du kannst immer noch sagen, ich glaube, es ist für Sie keine gute Idee. Ich bin nicht der richtige Anbieter für Sie. Oder in Ihrem Fall müssen wir zuerst mal eine Vorleistung machen. Oder nein, das kann ich nicht eingehen. Wir müssen hier wirklich ein anderes Preismodell machen.
Ja, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil was ich gemacht habe damals beim Lastenheft, ich habe einfach Spielregeln im Vorfeld mitgeteilt, ne? Keine Rückmeldung ist Zustimmung, wenn ich da ist, stimmt zu. Und wenn die Zeit tickt, also wenn wir starten, läuft das einfach wie so eine geölte Maschine, wie so eine Uhr durch. Und da merkte ich schon, gehen da Kunden mit oder nicht. Ja, weil theoretisch hätten diese Spielregeln bei mir damals bedeutet, ich hätte einfach nach 2 Wochen ein leeres Lastenheft auf den Tisch gelegt. Ja? Der zweite Schritt, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil, den ich jetzt gemacht habe, und das ist, das finde ich bei dem Preis, was du in deinem Buch auch beschreibst, diese Preismodelle, ganz wichtig. Gerade wenn du in diese Richtung, da ist ein fester Betrag genannt und ein Teil davon wird unter Umständen auch vorneweg bezahlt. Preis ist auch ein, ich sag mal, Hygiene-Element in der Beziehung zum Kunden. Ja? Ich komme ja ganz ursprünglich vor über 20 Jahren aus der Automobilentwicklung. So eine versaute Branche gibt es selten, gerade was den Einkauf angeht. Der Punkt ist nur, die gehen niemals auf Vorkasse. Ja, das heißt, dadurch, dass ich gesagt habe, hey, klar kann ich euch ein Lastenheft erstellen, aber ihr müsst erstmal 50% anzahlen, da explodierte der Einkauf schon. Ja? Nee, Herr Pfingsten, also 90 Tage Zahlungsziel und wenn überhaupt, zahlen wir ihn. Vielleicht bezahlen wir auch gar nicht. Ja? Ich sage, nö, mit euch will ich gar nicht spielen. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der mit reinkommt. Du kannst über den Preis eine gewisse Kundenhygiene, also mit wem willst du arbeiten? Ne, und wer geht da nicht mit? Ja, erzeugen. Und ja, ich bin völlig bei dir, wenn du merkst im Erstgespräch, oh nee, das passt nicht, der hat noch ein ganz anderes Problem, was gelöst werden muss, bevor wir überhaupt zu unserer Leistung können. Auch das gibt es. Ich habe hier auch Bewerbungen in der PSM oder Bewerbungen zu dem Workshop abgelehnt, beziehungsweise gesagt, nee, ich glaube, du hast noch ein anderes Thema, was du erstmal lösen musst. Und dann, wenn du das gelöst hast, dann ist es das Richtige. Und da sind Kunden manchmal auch dankbar. Ja, ich habe zum Beispiel auch Kunden gehabt, die wollten ein Lastenheft von mir haben, habe ich denen das auseinandergenommen. Da habe ich gesagt, wir reden hier ernsthaft über ein System of System. Wir reden nicht über ein Lastenheft, wir reden über 9 Lastenheft, um das gesamte System of System abzudecken. Womit ich nicht gerechnet habe, dass sie dann damals direkt bestellt hat. Ne? Das war natürlich ganz nice. Aber ein Lastenheft, was so ein hochkomplexes System of System abdeckt, geht nicht. Ja, das musste ich denen erstmal klar machen. Und ich hatte eigentlich gedacht, okay, das ist dann nicht Ihre Lösung. Sie müssen erstmal für sich selber klar haben, was Sie da für ein riesenkomplexes System vor der Nase haben. Und das ist dann hilfreich. Und das ist das, was Kunden aber auch wertschätzen. Also man kann auch in einer Art und Weise Nein sagen, wo die Kunden hinterher sehr dankbar sind. Stimmt, du hast recht. Ich muss vielleicht erstmal das Thema lösen. Und dann ist möglicherweise deine Leistung die richtige.
Was du sagst, das trifft ja schon viele Punkte. Ja. Ich meine, mit Geld wird halt schon einiges geregelt in der Kundenbeziehung. Ja, das Erste ist natürlich einmal, was ist es denn irgendwo wert? Ja, weil wenn du natürlich, ja, wenn es beim ersten Mal schon aufkommt und boah, so viel Geld und hin und her, dann muss man natürlich sagen, okay, entweder habe ich jetzt einen Fehler gemacht und es gar nicht geschafft, dem Kunden zu erklären, was der Wert ist, oder nein, der Wert realisiert sich für den Kunden halt einfach nicht, ja, weil da sind wir wieder beim Value Pricing. Warum kann der eine Kunde, wieso kann der eine Kunde 10-mal so viel zahlen wie der andere? Naja, weil er 10-mal so viel Wert davon schöpft. Ja, vielleicht einfach deswegen, weil er 10-mal so viel Mitarbeiter hat, 10-mal so viel Umsatz hat, 10-mal so viel Volumen hat. Ja, und deswegen ist natürlich jeder Vorteil, den er hat, für den potenziell 10-mal so groß. Und das ist auch die Argumentation, vor der sich viele fürchten. Ja, was ist, wenn die miteinander reden? Was praktisch nie passiert. Und die sich auch nicht vergleichen, die spielen in einer ganz anderen Liga. Aber selbst wenn, ja, dann würden alle, der würde jetzt anrufen und sagen, ich habe gehört, bei Herrn Meyer haben sie das Gleiche gemacht und der hat nur ein Zehntel davon bezahlt. Ja. Das ist ja ungerecht. Ja. Man sagen kann, Moment, wie jetzt? Wieso soll der Herr Meyer, der nur ein Zehntel davon profitiert, weil ein Zehntel von ihrem Unternehmen hat, das Gleiche zahlen wie sie? Das würde ja ich ungerecht finden. Ja. Das heißt, wenn du wieder über den Wert argumentierst, dann kommst du weg, weil es ist ja nur ungerecht, weil der eine sagt, du hast bei dem viel weniger gearbeitet. Und dann muss er halt sagen, ja, so tick ich halt nicht. Ja, das ist ja nicht, wieso reden wir jetzt über Arbeit? Sind Sie einer von diesen Kunden, die lieber mehr zahlen, wenn es länger dauert, die es gerne haben, wenn ich mehr Arbeiter finde, damit ich mehr auf diese Rechnung schreibe? Nein, natürlich nicht. Ja, aber wofür wollen Sie denn bezahlen? Ja, für das Ergebnis. Ja, okay, dann sind wir uns ja eh einig, oder nicht? Das sind halt die, aber da merkt man halt, und man darf man auch niemandem Böses sein. Die meisten von uns sind seit Kindheit drauf konditioniert, bezahlt wird für Bemühen, für Arbeit, für Zeit, für Leistung. Ja, aber mit Leistung meinen die anderen ja, was ich jetzt hier geleistet habe, nicht was am Ende rauskommt. Da musst du halt ein Stück weit weg. Und das ist nicht einfach.
Ja, das ist wahrlich nicht einfach. Und das ist aus meiner Sicht auch immer die große Gefahr, wenn man einmal in dieses Modell eingestiegen ist. Diese Konditionierung und unter unser eigenes Unterbewusstsein, was ja vielleicht auch teilweise über Jahre und Jahrzehnte so konditioniert wird. Wir sind so groß geworden, wir sind sozialisiert in unserem Umfeld in diesem Kontext. Wir haben vielleicht mal erstmal in der Anstellung gearbeitet, ist auch nichts anderes. Ich habe einen Arbeitsvertrag und da tausche ich dann eine 40-Stunden-Woche mit meinem Arbeitgeber. Das ist ja auch, steht auch nicht drin, der Pfingsten hat das Ergebnis innerhalb von 5 Tagen da zu liefern, sondern steht drin, der hat 40, ich verspreche aber ja dann meinem Arbeitgeber 40 Stunden in der Woche. So, dann mache ich mich selbstständig, dann fange ich an mit dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Modell. Ja, das ist am Anfang in Sicherheit keine ganz verkehrte Entscheidung, da bin ich bei dir. Man muss sich aber ganz bewusst machen, da will ich ganz schnell wieder raus, weil sonst wird das ein fürchterlich goldenes Hamsterrad. Aber ich bin in diesem Modell wieder drin. Und jetzt, dann gehe ich den Schritt, ne, über die Modelle, die du in deinem Buch beschreibst, ne, oder Product as Service plus Value Base oder wie auch immer, Subscription, was auch immer. Ich gehe raus aus diesem alten, teilweise über Jahrzehnte konditionierten Denkschema. Und dann funktioniert das auch. So war das bei mir 2017. Ja, ich habe 2017 einen Schritt gemacht, den ich im Nachhinein festgestellt habe, das war völlig Wahnsinn. Ich hatte einen Kunden, der kam auf mich zu und wollte das Mentoring, dieses 12 Monate Systems Engineering, virtuelle Mentoring haben. Und dann sagte er zu mir, ey, wir kennen uns doch schon ewig lange und unser Einkauf, der ist so ein schräger Kerl und kannst du das irgendwie umrechnen auf Stunden? Du kriegst den gleichen Betrag, wir machen hintenrum irgendwelche Stundenzettel damit, aber das, mir ist es egal, was wir haben, also ich bin eigentlich bei dem festen Preismodell, 4.500 Euro und so weiter. Dann habe ich damals gedacht, ja, ach komm, weißt du was, wir kennen uns lange, wir haben schon ein paar Projekte miteinander gemacht und so weiter. Komm, für die mache ich jetzt nochmal eine Ausnahme. 2 Jahre, nachdem ich schon mit meinem wertbasierten Preis und meinen Product as Services unterwegs war. Ja, was soll ich sagen, es hat fürchterlich geknallt und ich habe mich nach 2 Monaten aus dem Projekt rausgenommen, weil nach 2 Monaten nämlich der Einkauf, der Controller kam und sagt, ey Pfingsten, du hast da 2-mal jetzt Stundenzettel eingereicht, wo ist denn der Nachweis, hast du das wirklich gemacht? Also ich habe jetzt meine Abteilung rumgefragt, so oft warst du gar nicht da. Und das ist etwas, da müssen wir fürchterlich aufpassen, selbst wenn wir jetzt diesen Schritt gemacht haben, den du in deinem Buch beschreibst, den ich in meinem Buch beschreibe, wir beschreiben und der auch erfolgreich funktioniert, unser Unterbewusstsein kann uns manchmal von hinten fürchterlich ins Knie treten bei dem Thema.
100%, ja. Ich sehe es ja sogar bei Kunden bei mir. Ja. Und die meisten Kunden, die kommen ja zu mir, die haben ja so ein Buch schon gelesen. die kommen und sagen, ja, ja, das ist das Modell, das wir haben wollen. Ja? Und die, und dann sagen kannst, die haben das schon verstanden. Aber plötzlich, ja, damit verbunden, dass ich sage, ja, genau, so verkaufe ich dir jetzt. Weil wenn du mich jetzt fragst, was kriegst du jetzt hier bei mir? Ja, wofür zahle ich dir das Geld? Dann ist meine Antwort dafür, dass du eben in 12 Monaten hier ein Unternehmen hast, in dem alle Voraussetzungen da sind, dass du das machen kannst, in dem du all diese Sachen machst, in dem ich dir helfe, den nächsten Kunden so abzuschließen, indem wir deine Produkte umbauen und das Ganze. Ja, ja, aber was genau tust du alles? Ja, alles, was nötig ist, um dahin zu kommen. Und dann merkst du, wird es so, ja, aber wie jetzt genau? Ja? Und tatsächlich gibt es bei mir, ja, wenn du heute bei mir sagst, ja, ich will deine Unterstützung einkaufen, gibt es eine Subscription. Ja? Sagst einfach, du zahlst einen monatlich und da ist Flatrate, da ist einfach alles drin, was du brauchst. Ja, was alles? Ja, alles. Ja, aber das geht doch nicht. Ich sag, mach dir mal keine Sorgen, ja. Du wärst jetzt der erste Kunde, den ich irgendwann mal sagen muss, jetzt reicht's aber, ja. Aber es tut sich so schwer vorzustellen. Und es gibt ja dann auch manchmal Kunden, die tatsächlich kommen und sagen, ich möchte, dass du mir schon Value-Based beibringst, aber ich möchte bei dir nicht Value-Based kaufen. Und sie sagen ja selber, das klingt jetzt irgendwie total dämlich, ja, und unlogisch, aber wenn du mich jetzt fragst, wie es mir geht, dann wäre das jetzt mein Wunsch. Und so, das kann ich wunderbar nachvollziehen, verstehe das alles, aber nein, gibt's halt nicht. Da drüber zu kommen, dass du irgendwie schon verstehst, wenn du sagst, ich möchte Value-Based verkaufen, egal, Product as Services sind ja auch in einer bestimmten Form Value-Based. Da habe ich halt für alle Kunden ungefähr das Gleiche. Aber ich sage ja auch, du bezahlst für das, was ich glaube, was das wert ist und nicht, was ich jetzt da tun muss. Wenn du da ein Value-Seller werden willst, dann musst du zuerst mal ein Value-Buyer werden.
Mhm.
Das heißt, da müssen einfach ein paar bestimmte Dinge aufhören. Du kannst nicht deinen Kunden gegenüber argumentieren, bei dir geht es um Value und intern in deinem Unternehmen tust du wieder mit Stunden rum und beklagst dich, dass die Dinge da wieder zu lang gedauert haben oder eierst dann mit deiner Putzfrau, sage ich jetzt mal, rum, weil die jetzt einen Euro mehr die Stunde haben will. Und man sagt, nein, das muss jetzt aufhören. Ja? Also entweder sagst du, unterm Strich, die Leistung, die du da brauchst, ja, ich bin da nicht zufrieden, deswegen will ich da nicht mehr zahlen. Und dann sagt, es geht jetzt um das Ergebnis. Das Ergebnis passt mit dem, was ich da zahle, nicht. Und nicht, ob die jetzt eine Stunde länger da war oder ob diese Stunde. Das, die denke, die musst du halt in die Tonne treten. Und nein, das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen ist ja auch bei mir gesagt, dass du das Ganze in so ein Unternehmen reinbringst, mit Mitarbeitern, mit Kunden und so weiter. Da bist du wahrscheinlich schon mal ein Jahr beschäftigt, deswegen macht es auch Sinn, so eine Begleitung holst. Einfach ein Product as Service, ja, das sieht man ja, das kann man bei dir in 2 Tagen kaufen, ne? Das hast du schnell da. Und wenn du alleine nur dich überzeugen musst, vielleicht deinen Kunden, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit alles, was du brauchst. Wenn du einen ganzen Laden hast, ja, da wird es wahrscheinlich nicht so leicht gehen, weil da sitzen ein Haufen Mitarbeiter, die plötzlich dein Preismodell vielleicht ungerecht finden und sagen, ja, aber wofür verrechnen wir den Kunden da was? Wir tun ja kaum was. Das ist ja auch nicht die Art und Weise, wie wir was verrechnen. Wir verrechnen dem Kunden das, weil er das hat, was wir ihm versprochen haben, bekommen haben, das ist ihm viel wert. Dass wir jetzt wenig Arbeit damit haben, das ist doch großartig. Ja,
ja, also dieser Switch, gerade wenn du jetzt irgendwie, wie in deinem Fall, ein IT-Systemhaus oder so bist mit 50, 100 Mitarbeitern, dann ist der Switch ja nicht nur im Kopf des Unternehmers, der Unternehmerin, sondern ist der Switch ja auch im Kopf der Mitarbeitenden eben mit drin, weil da muss die ganze Organisation natürlich mitziehen. Ja? Da bin ich völlig bei dir. Dieser Switch an sich erstmal im Einkauf, in seinem eigenen Einkauf, Anführungsstrichen, zu machen, das ist gerade einen interessanten Punkt aufgebracht. Den habe ich damals dann auch vollzogen, auch nicht 2015 sofort, sondern aber dann ich habe ja damals auch schon mit Sterne, dann meine Sterneköche auf mein Sternekochrezept. Also ich hatte andere freiberufliche Systemingenieure, denen habe ich das beigebracht und dann habe ich Aufträge vom Kunden, den Kunden qualifiziert, Aufträge entgegengenommen und habe mich umgedreht, habe gesagt, wer von euch hat da Zeit, das ist das Thema ungefähr. Ne? Und dann haben wir auf dem wertbasierten Preis miteinander, alle Parteien miteinander gearbeitet. Das Gleiche habe ich gemacht mit meinen VAs hier in meinem Membership-Business. Ja, ich habe hier eine Community-Managerin, die sich wunderbar um die Member kümmert. Auch mit der habe ich das ausbaldowert vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, nee, ich will nicht auf Stunden zahlen. Ich will einen festen Preis haben und ich vereinbare mit dir auch ein erwartetes Ergebnis. Und mir ist das völlig schnurzpiepe, wie viel du arbeitest oder nicht, solange das Ergebnis stimmt. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, du arbeitest viel mehr, als du eigentlich für diesen Betrag arbeiten solltest, dann melde dich. Und wenn ich das Gefühl habe, das Ergebnis stimmt nicht im Wert zu dem, was ich an Geld pro Monat da raustue, dann melde ich mich. Und damit waren wir fein. Trotzdem weiß ich aus der eigenen Erfahrung, seine eigenen Zulieferer, ne, wenn man in Anführungsstrichen, wir sind so große Unternehmen, sind wir nicht, aber ne, wenn man da mal so in der Denke ist, also ne, wer für uns dann was tut, ist oft nicht so einfach. Also ich weiß, ich führe manchmal Gespräche, ne, wo ich Leistung einkaufe für mein Business. Da kommen die dann oftmals mit einem Stundenbetrag dann an. Sag ich, nee, ich will keinen Stundenbetrag. Ja. Aber da bin ich mittlerweile straight. Aber das war auch so die ersten 2-3 Jahre so ein Umbau dann in diese Richtung zu denken. Nee, ich verkaufe nicht nur Value-Based, ich kaufe auch nur noch Value-Based ein. Ganz wichtiger Punkt, ja. Alex, haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, der erste Schritt, wenn du sagst, ich möchte auf ergebnisorientiertes Pricing gehen, ist tatsächlich, dass du vielleicht nochmal darüber nachdenkst, wofür bin ich denn eigentlich da? Das heißt, wenn ich heute auf dich, liebes Unternehmen oder lieber Freiberufler, zukomme und ich dich frage, was machst denn du so beruflich? Was genau sagst du denn jetzt? Und vor allem, was kommt jetzt? Und ich unterscheide hier ganz stark die Leute, die jetzt beschreiben, was sie tun. Ja, bei mir heißt das dann oft, wir entwickeln Software, wir implementieren CRM-Systeme, wir betreiben Rechenzentren, wir verbessern IT-Security oder sowas. Da merkt man schon, die beschreiben alle ihre Arbeit, beschreiben alle ihre Tätigkeit, die sagen alle, was sie tun. Und keiner erklärt, was sie am Ende für ein Ergebnis darstellen. Ja? Sagen, okay, etwas anderes wäre, ich sage, okay, wir entwickeln Software, die einem E-Commerce-Shop hilft, 20% mehr Umsatz zu machen. Dann beschreibe ich ein Ergebnis. Wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Ransomware-Attacke kriegst oder gehackt wirst, um mindestens 30%. Also dann beschreibst du wieder ein Ergebnis. Und damit fängt das an, dass du anfangen musst am Ende meiner Zusammenarbeit, was ist dann anders? Und wenn es sich in Zahlen ausdrücken lässt, ist das schön, manchmal tut es das nicht, aber trotzdem muss halt ein Ergebnis da sein. Sonst wirst du immer dran denken, du wirst deine eigene Identität immer damit vergleichen, was du tust. Und dann ist deine Leistung untrennbar immer mit dem verbunden, was du da alles tust. Und das Gefühl ist immer da, wenn ich viel tue, dann habe ich mehr Wert, dann habe ich mehr Leistung gebracht, habe ich mehr Ergebnis erzeugt. Und das ist einfach nicht nur erstens mal nicht wahr, sondern hindert dich daran, besser zu werden. Weil ich sehe ja, wer für Zeit und Arbeit bezahlt wird, ja, warum soll jemand anfangen, besser zu werden? Ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ja. Also zumindest besser im Sinne von klares Ergebnis in weniger Zeit oder mit weniger Aufwand. Warum solltest du das machen? Weil das heißt ja, du musst ja mehr in deine Ausbildung oder in Frameworks, in Tools, in Vorlagen, in Frameworks und so weiter investieren. Warum sollst du das tun, dass du da investierst, damit du nachher weniger verdienst? Das wäre ja total dämlich. Also tut es ja auch keiner. Und damit verbaust du dir einfach. Du hast einfach eine wirtschaftliche Hürde, mit der du verhinderst, dass du dorthin kommst. Ich sage es dann immer, in einem Zeit-gegen-Geld-Modell verdienen nicht die Besten am meisten, sondern die Langsamsten.
Ja.
Und jetzt musst du dir natürlich fragen, will ich das? Und wenn du sagst, da will ich nicht hin, dann musst du tatsächlich so einen Identitätsshift hinkriegen und umdenken und sagen, nein, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dann erkläre ich dem, ich helfe diesen Personen, dieser Zielgruppe, dieses Ergebnis zu erreichen. Und wenn dann jemand fragt, interessant, wie machst du das, dann meinetwegen kann ich dann noch über meine Arbeit reden. aber die ist nicht im Vordergrund. Und das nennt man dann eine Positionierung haben. Ja,
ja Alex, wunderbar. Das ist es auf den Punkt. Wenn meine Hörerinnen und Hörer mehr von dir wissen wollen, wo es dein Buch auch gibt, wo kann man dich im Internet finden?
Und meine Webseite ist recht einfach, www.umsatzsprung.com. Man kann auch nach meinem Namen googeln, der ist sehr selten, also den findet man leicht, wenn man ihn richtig schreibt, was nicht ganz einfach ist. Der ist leicht zu merken, aber schwer zu schreiben. Aber www.umsatzsprung.com ist wahrscheinlich die einfachste Domain. Dort gibt es einen Buchshop, dort gibt es auch eine Menge an gratis Ressourcen, Trainings, Vorlagen und so weiter. Und natürlich Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten oder mit uns Sachen auszutauschen.
Ja, wunderbar. Und für diejenigen unter euch, die jetzt irgendwie im Auto sitzen, beim Joggen sind oder mit dem Hund Gassi gehen oder sonst irgendwie unterwegs sind, ich packe das hier in die Shownotes von der Episode. Ne? Das heißt, scrollt einfach runter, da findet ihr dann auch nochmal den Link und könnt dann mit dem Alex Kontakt aufnehmen oder euch dieses empfehlenswerte Buch kaufen. In diesem Sinne, Alex, es war mir eine Freude, hier wieder im Podcast mit dir gesprochen zu haben.
Vielen Dank, Mike, wie immer ein großartiger Gastgeber.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Lifestyle Entrepreneur. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.